Decode the Bus.
Wie ernährt man heute und in Zukunft 10 Milliarden Menschen? Die Kühe sind da, wir sehen die Kühe. Du kannst raus, jeder Schweizer kann raus auf den Hof. Fun Fact dazu, Klammer auf zu. Früher hat die Organisation tatsächlich Propagandazentrale der Schweizer Milch geheissen.
Decode the Bus.
Willkommen bei Decode the Bus. Um mich herum stehen ganz viele Marken Milchprodukte. Im Studio mit mir ist der Stefan Arnold. Der Stefan hat sehr viel Erfahrung im FMCG bzw. Konsumgütermarketing. Er war viele Jahre bei Unilever. Mittlerweile ist er seit 6 Jahren Marketingleiter bei Swiss Milk, dem Verband der Milchproduzenten. Ich will herausfinden, warum ein Naturprodukt eine Marketingorganisation braucht, was Milch ausmacht, ob es auch Milchmythen gibt und was die Ziele sind von Swiss Milk. Stefan, schön nimmst du Zeit.
Merci vielmals für die Einladung. Fantastisch, hier dafür zu imitieren. Und ich habe ein Ziel. Das soll der genussvollste Podcast werden, den du ever gehabt hast.
Yes, dann
ist das ein Deal?
Probieren wir das zu erreichen, definitiv.
Gut. Ich habe dann Taschen mitgebracht. Ich habe ein paar Produkte mitgebracht, um ganz einfach den Nachmittag ein bisschen gemütlicher zu machen, unser also Gespräch ein bisschen flüssiger zu machen. Und lade dich sehr, sehr gerne ein auf einen Schokidrink, auf einen Proteinshake, auf einen feinen Kaffee-Latte oder feinen Latesso. Oder, wenn du das denn gerne hättest, einen Haferdrink.
Ist das jetzt gerade so quasi ein Bestechungsversuch?
Das ist ein ganz einfacher Test bei Konsumenten. Machen wir immer.
Okay, perfekt. Wann hast du das letzte Mal ein Glas Milch getrunken?
Letzte Woche.
Also du bist ein reger Milchtrinker. Und ich freue mich schon, wenn wir das erste Produkt hier aufmachen. Bin gespannt, welches das erste wird sein. Sehen auf jeden Fall alle sehr fein aus. Du bist jetzt gerade zurück aus Indien. Was hast du gemacht? Und was hast du mitnehmen?
Genau, super spannend. Fantastisches Land, tatsächlich meine erste Reise und in dem Fall geschäftliche Reise. In Indien, in Neu-Delhi genau, hat der jährliche Weltkongress von der Milch stattgefunden. Das ist die International Dairy Federation, wo jährlich für die ganze Industrie, für die Länder, für die Verarbeiter, für die Organisationen das organisiert. Und einer der absoluten Keypunkte ist natürlich das Thema Nutrition, Ernährung und Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung von dieser ganzen Branche weltweit. Das ist intensiv diskutiert worden. Aber ich möchte gerne ganz einen anderen Punkt ansprechen, wenn wir jetzt von Indien reden, kurz. Und zwar ein paar Fakten, wo man vielleicht nicht gerade als erstes drauf kommt. Und in dem Sinn zum Wohl. Milch in Indien ist Lebensgrundlage.
Hast du gerade eine Empfehlung, mit welchem dass ich starten soll?
Ja, wenn du ein bisschen Energie brauchst, dann wäre sicher ein Proteinshake oder Schokomilch gut.
Also gut, dann starte ich doch einfach knallhart mit der Schokomilch.
Sehr gut. Ich werde es dann mit einem Latesso probieren, in dem Fall heute am Nami.
Ich überlade dir wieder das Wort.
Merci. Indien ist ein faszinierendes Land und ein paar Zahlen dazu, ein paar Fakten, die auch die ganze Milchbranche und die Bedeutung der Milch vielleicht in einem ganz anderen Licht zeigt, als man das vielleicht auch gelegentlich in der Schweiz denkt. Indien ist der grösste Milchproduzent auf der Welt. Rund 24% der Milch weltweit wird in Indien produziert. Das ist schon mal für doch mich selber auch eine grosse Überraschung gewesen. Und dann gibt es aber noch ein paar andere Punkte, die einfach die Branchen auch in diesem Land dann aufzeigen. Der durchschnittliche Hof hat nämlich 2 bis 3 Kühe. Ich glaube, das ist doch recht überschaubar. Und was ich ganz toll finde, und das hat auch der Prime Minister Modi in der Eröffnungsrede wirklich herausgestrichen, die Milchproduktion wird von den Frauen geführt. Das sind also über 70% der Frauen, die die ganze Produktion am Ende umsetzen. Und damit eine unglaubliche Bedeutung, die die Milch und die Ernährung in Indien für Millionen von Familien hat. Es ist Einkommen, es ist Ernährung, es ist Entwicklung der Kinder. Und ich finde das wahnsinnig eindrücklich, wenn man dann gelegentlich bei uns über ganz andere Diskussionen rund um Milch wieder sich streitet. Also tolles Land, ganz viel Eindrücke und es gibt ganz, ganz viel zu tun in der Milch, in der Produktion von der Milch. Das ist unbestritten, rund um Themen Nachhaltigkeit. Man muss aber immer wieder schauen, wo man ist und was für eine Bedeutung das Lebensmittel tatsächlich für viele Menschen auf dieser Welt hat.
Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem Entwicklungsland wie Indien, haben wir wie so ein bisschen nicht mehr genau das Wissen, eigentlich quasi, für was es zumindest mal gestanden ist. Habe ich dich richtig verstanden?
Wenn man jetzt natürlich in die Historie geht, dann ist das sehr ein guter Punkt. Also die ganze Menschheit, die ganze Entwicklung von der Menschheit, da dahinter hat tatsächlich die Fähigkeit, Produkte zu lagern und Tiere am Ende zu melken und aus dieser Milch etwas zu machen, eine enorme Bedeutung. Da gibt es auch mehrere Studien dazu. Wir reden von über 7000 Jahren, seit die Menschheit Milch konsumiert. Und man sieht die Entwicklung in diesen Generationen, und die positive Entwicklung, weil eben der Nährstoff und die Produkte da sind. Ich glaube, man hat in Ägypten einen Käse gefunden, der 5'500 Jahre alt ist. Also das ist eine unglaubliche Historie, eine unglaubliche Entwicklung, wenn man von Milch, von Kuhmilch, von Ziegenmilch, von Geissenmilch redet.
Mhm. Ja. Das ist aber interessant, wenn man jetzt heute mit teilweise jüngeren Leuten redet, die sagen dann so, ja, wieso soll ich etwas trinken, das durch ein Tier durchgegangen ist. Ich kann das ja direkt trinken, von einer Pflanze zum Beispiel. Das ist in dem Fall historisch gesehen, ist das kein Thema gewesen. Was ist denn die Mission von Swissmilk?
Genau, also wir missionieren nicht, das ist schon mal wichtig. Okay. Es sind reine Fakten, aber da dürfte sicherlich nur ein Fun-Fact dazu geben, Klammer auf zu. Früher hat die Organisation tatsächlich Propagandazentrale der Schweizer Milch geheissen. Ist aber schon ein Moment her. Wir finden, Swissmilk passt recht gut. Der Auftrag, unser Job, und ich bin der Marketingverantwortliche, ist nichts anderes als in dem Fall aber nicht ein Produkt, eine Marke zu kommunizieren und am Ende den Konsument attraktiver zu machen, sondern ganz einfach als Basismarketing, so nennen wir das, Segment, Basisprodukt, Milch, was auch immer das ist, kontinuierlich mit dem Grundrauschen transparent zu halten, beim Konsument transparent zu halten und attraktiv zu halten, dass zu einer gesunden, ausgewogenen und nachhaltigen Ernährung auch Schweizer Milch und Milchprodukte dazugehören. Und das ist eigentlich nichts anderes als die offizielle Ernährungsempfehlung von der Schweiz. Das ist ganz wichtig. Und eben ein 16-Jähriger bekümmert sich wahrscheinlich nicht als erstes um die Ernährungsempfehlung, aber die haben ja schon Bedeutung, die haben eine Historie, da gibt es Studien dahinter. Und es ist ganz klar, dass auch heute Milch und Milchprodukte zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung dazu gehört. Und man kann nicht einfach irgendetwas anderes nehmen. Also man kann jetzt nicht das Gocki nehmen. Ich nehme jetzt das Beispiel und sage, ah, trink doch das Gocki, ist doch das Gleiche. Und das gilt auch für einen pflanzlichen Trink. Man kann jetzt nicht einen Haferdrink nehmen und sagen, das ist doch das Gleiche. Ich ersetze das gegen Kuhmilch und folge deswegen trotzdem einer gesunden, ausgewogenen Ernährung. Das ist leider nicht so einfach.
Das Wort Milch ist eigentlich schon per se eigentlich falsch benutzt, quasi jetzt bei Hafermilch. Das ist eigentlich gar keine Milch. Verstehe
genau.
Ich das richtig?
Genau. Das Schöne daran, es ist nicht falsch benutzt, weil ich hatte dir das Produkt mitgegeben und da steht nicht Milch drauf, weil es ist keine Milch. Mhm. Also die Ernährungs Empfehlungen mal basieren natürlich darauf, dass man weiß, von was man spricht. Dahinter gibt es das Lebensmittelgesetz, da gibt es auch die EU-Regelungen und die sagen klar, für was tierische Begrifflichkeiten wie Milch, Butter dürfen verwendet werden. Und das sind eben tierische Proteine. Und pflanzliche Proteine dürfen nicht als Beispiel Hafermilch genannt werden, sondern eben Haferdrink. Mhm. Wenn du in den Laden gehst, hier in der Schweiz findest du aber auch alle Produkte korrekt beschriftet. Die werden mit Trink, pflanzlichen Produkt benannt.
Was ist denn passiert bei den Generationen in der Wahrnehmung von Milch? Was hat sich verändert, jetzt, ich sage jetzt mal, von den 80er, 90er, 0er Jahren zu heute? Wieso ist plötzlich das Thema so stark aufgekommen mit der Milch? Wieso hat man plötzlich so stark über das reden? Brauchen wir Milch eigentlich in unserer Ernährung? Früher war das wie so ein bisschen normal, ja, für so ein Schlusszeichen. Was ist denn passiert?
Genau, ich finde es ganz wichtig, dass du das Thema ansprichst, das Thema. Weil das natürlich ein wichtiger Punkt ist, wo unsere Arbeit, wo die Basis auch von der Strategie und der Kommunikation nachher ist, dass wir eben die Themen angehen. Und wichtig ist, dass es eine Wahrnehmung ist. Auch hier, so wie in einigen anderen Bereichen, wenn Konsumenten über Nachhaltigkeit sprechen, als Beispiel, sagen sie zwar, sie machen A, im Fakt, im Latte, Verkaufszahlen, sind aber trotzdem B. Und das sehen wir auch bei Milch- und Milchprodukten. Also vielleicht sprichst du jetzt darauf an, dass die Diskussion da dazu führt, dass Leute auch weniger konsumieren. Und das sehen wir insgesamt überhaupt nicht. Es ist eine Verschiebung. Und das ist mir wichtig, dass wir da heute dazu kommen können. Das sind normal, für uns normale Konsumveränderungen, wo zu einer unterschiedlichen Konsumation von Segmenten führen. Einfaches Beispiel: Wenn du kein Zmorgen mehr hast, wirst du wahrscheinlich weniger Trinkmilch konsumieren, weil das geht nicht ins Müsli. Was haben wir vor uns? Du hast ein Milchmischgetränk, ein Segment, das es gerade mal seit 20 Jahren gibt. Eine riesige positive Entwicklung seit vielen Jahren. Zweistellige Wachstum, die wir da sehen. Am Morgen um 6 Uhr, am Morgen um 7 Uhr auf dem Bahnhof siehst du die Jungen nicht mit einem Glas Milch, aber du siehst sie eben mit einem Milchmischgetränk wie einem Kaffeelatte oder einem Latesse. Und das ist eine tolle Entwicklung, oder ist eine Entwicklung, die wir insgesamt sehen. Also die Diskussion fängt insbesondere bei der Trinkmilch an und sie hört dann aber oft auch wieder dort an. Also die Leute sagen zwar, ich trinke weniger Milch, aber wir sehen mehr Quarkkonsum, wir sehen mehr Milchmischkonsum, und da verändert sich das. Und die Hintergründe sind wirklich eine Wahrnehmung, eine bewusstere Wahrnehmung, und das ist mal grundsätzlich gut, nachhaltiger zu leben, nachhaltiger zu ernähren. Und da dahinter haben Konsumenten und sehen wir ein Bedürfnis verstehen, was für einen Beitrag das Produkt, das Segment auch zu dieser Nachhaltigkeit leistet. Und da spreche ich vor allem von einem Unwissen, was eben Milch verursacht an CO2-Effekt als Beispiel oder Methan als Beispiel, versus dem, was tatsächlich so ist. Und der Gesamtkonsum und Gesamternährung hat ganz eine andere Bedeutung. Mhm.
Also das heisst, also nochmal zu meiner Frage zurückzukommen, was ist passiert? Du sagst eigentlich, das Nutzerverhalten hat sich verändert, die Konsumsituation hat sich verändert. Nichtsdestotrotz ist ja schon auch der öffentliche Diskurs auch ein anderer geworden, oder? Also man redet über andere Themen, man redet über Veganismus, über wieso das eben Milch in dem Sinn nicht gut ist für die Natur, nicht nachhaltig ist. Hat es denn da irgendwie wie so einen Triggerpoint gegeben, wo das ausgelöst hat? Oder wisst ihr da etwas dazu?
Ja. Nein, ich sehe keinen Triggerpoint, den ich aus einer Studie herausnehmen kann. Mhm. Aber das Thema Nachhaltigkeit, das ist absolut richtig. Und zum Glück ist das so, dass Konsumenten sich verstärkt mit dem Thema beschäftigen. Jetzt einige Jahre was über Klimajugend gehört. Also es ist absolut richtig und wichtig, dass sich der Konsument informiert. Und wir wollen nichts anderes, als ihnen die Informationen zu liefern, damit er sich bewusst kann für ein Produkt oder gegen ein Produkt entscheiden. Und in unserem Fall natürlich bewusst für Schweizer Milch- und Milchprodukte, weil in der Schweiz wir eine standortgerechte Produktion haben. Die Kühe sind da, wir sehen die Kühe. Du kannst raus, jeder Schweizer kann raus auf den Hof, kann zu dem Bauer gehen, kann mit ihm reden, wie er das produziert. Und das ist eine unglaubliche Stärke, die wir haben in der Schweiz, und eine Power, weil wir sind ein traditionelles Milchland. Das ist auch heute noch unbestritten. Also die Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema. Das muss die Branche ernst nehmen. Der Konsument informiert sich, und wir wollen ihm die Informationen auch geben, dass Milch eben zu einer nachhaltigen Ernährung dazugehört.
Ja. Jetzt habe ich da gleich mal Zahlen rausgesucht. Und da habe ich gesehen, dass der Anteil der Schweizer und Schweizerinnen, die kein Fleisch essen, sich im 2021 von 3,4 auf 4,1% erhöht hat. Und die Anzahl der Veganer hat sich sogar verdoppelt. Wie geht Swiss Milk mit dem um?
Genau. Also, ich fange ganz vorne an, auf dem Hof, beim Milchproduzent. Der Milchproduzent will etwas produzieren für die Konsumenten, wo nachgefragt wird. Und wenn es dann Veränderungen gibt, dann wird er darauf reagieren, dann wird er das anpassen. Konsum und Nachfrage nach Milch ist aber nach wie vor hoch. Weltweit sowieso, aber auch in der Schweiz, und das ist das, was ich angesprochen habe, es gibt eine Veränderung. Das heisst, es wird mehr Käse produziert, als Beispiel in der Schweiz, oder es werden aber mehr Milchmischgetränkprodukte produziert, und es wird dafür weniger Trinkmilch produziert, weil weniger konsumiert wird. Also Du hast vegan angesprochen, 1-2%. Du hast flexitarisch angesprochen, wichtig. Milchprodukte sind ja vegetarisch. Also 98% von der Schweizer Konsumenten, mal grundsätzlich, vergisst man manchmal auch, können und konsumieren Milch und Milchprodukte. Und es ist ein ganz kleines Segment, das kein Milchprodukt konsumiert. Ja. Und deswegen, mir ist wichtig, und das ist auch in unserer Kommunikation wichtig, es ist nicht ein Gegeneinander, sondern es ist ein Miteinander. Es geht am Ende darum. Und das ist wirklich ganz, ganz oben. Und das ist ganz in Indien auch das Thema gewesen. Wie ernährt man heute und in Zukunft 10 Milliarden Menschen? Es sind heute schon 800 Millionen Menschen, die an Hunger leiden. Und darüber müssen wir diskutieren. Und da müssen wir diskutieren, wo hat Milch und Milch seinen Anteil. Und wenn es mehr Vegetarier gibt, wenn es mehr Veganer gibt, dann wird sich das Angebot verändern und entwickeln. Und das macht es aber schon heute oder das macht schon seit 100 Jahren.
Mhm. Was macht denn ein Marketingleiter von Swiss Milk so den ganzen Tag?
Er trinkt natürlich Milch. Dann hat er sein Image erfüllt. Aber er hat sehr gerne auch Milchmischgetränke, Kaffee Latte, das gehört also auch dazu. Ich kann gelegentlich tatsächlich auch Milchprodukte degustieren. Aber ich glaube, das war nicht deine Frage.
Ist auch schön, dass du das kannst machen. Ich trinke vor allem viel Kaffee. Von dem her, du trinkst viel Milchprodukte. Aber ja, was sind so deine Tätigkeiten?
Genau. Ich habe den ganzen Geschäftsbereich von Swiss Milk Marketing verantworten. Wir sind wirklich ein grosses Team, ein starkes Team von rund 70 Leuten. Und deswegen vielleicht schon der erste Punkt. Wir sind das, weil wir selber eben auch Agentur sind. Das heisst, wir sind Dienstleister im Bereich Marktforschung, im Bereich Brandmanagement. Wir verantworten Brands von anderen Unternehmen. Wir sind Dienstleister im Bereich Logistik, auch international, im Bereich Events. Das heisst, wir machen für andere Organisationen Aktivitäten, zum Beispiel an Open Airs oder an Anlässen und Messen. Das heisst, ich darf wirklich als Marketingleiter Swiss Milk sehr, sehr viel verantworten. Das erste Mal für Swiss Milk und Schweizer Milch, aber dann auch noch für Kunden wie Emmi, Emmentaler Käse, Schweizer Bauernverband und, wo wir eben als Dienstleister für die Schweizer Landwirtschaft in praktisch allen Marketingbereichen aktiv sind.
Hat sich deine Arbeit jetzt verändert in den letzten paar Jahren? Wenn ja, wie?
Genau. Also kommen wir nochmal zu der Frage, was macht eigentlich der Marketingleiter den ganzen Tag? Und das ist wahrscheinlich sehr, sehr passend dazu, in welchen Kanälen wir aktiv sind, was wir machen, was ich übernommen habe und wo wir wirklich auch unsere Expertise in-house aufgebaut haben. Und das, damit sind wir im digitalen Bereich absolute Priorität und auch das Thema Nachhaltigkeit. Ich fange aber mit dem ersten an, Digitalbereich. Wir haben eine unglaubliche Power seit vielen Jahren unter swissmilk.ch mit der Rezeptpower. Wir sind jetzt bei über 9000 Rezepten. Wir sind aufgrund von der Anzahl Rezepte die grösste Rezeptdatenbank. Wir sprechen von rund bis zu 40 Millionen Visits pro Jahr. Fantastisch. Um den Konsumenten zu inspirieren, zu begeistern, frisch, am besten regional, saisonal mit Schweizer Milch und Milchprodukten zu kochen. Aber unser Konsument ist nicht nur am Kochen, sondern ist vor allem digital unterwegs. Und deswegen war etwas vom Ersten, als ich vor 6 Jahren gestartet bin, dass wir uns da auf die Reise gemacht haben. Wir haben den Auftrag und ich habe den Anspruch, dass wir ein digitales Powerhouse sind und werden und uns verstärken, um die junge Zielgruppe zu erreichen. Und deswegen unter dem Thema digital die Social Channels. Ich habe ein Social Media Team in-house aufgebaut. Wir haben brav gestartet mit Facebook. Wir sind richtig durchgestartet mit Instagram. Wir haben enorm viel Freude an Pinterest, sind gut unterwegs und mit YouTube. Wir haben mit Snapchat gestartet und sind jetzt auch ganz aktuell mit TikTok unterwegs, um das Grundrauschen und die Fakten und die Informationen von Schweizer Milch und Milchprodukten den Konsumenten weiterzubringen. Und natürlich als Zückerli, wenn wir schon in einem Podcast sind, wir sind jetzt auch schon fast 2 Jahre mit einem Podcast unterwegs, das macht enorm viel Freude. Was gibt es Schöneres, als wenn du frisch zu Hause kochst und im Hintergrund noch einen Podcast von Swiss Milk hören?
Ja, wenn ich da Gäste habe, haben wir oft die Channels, die du jetzt gesagt hast, die kommen oft vor. Viele Brands nutzen die. Dass jemand einen eigenen Podcast hat, das ist ein bisschen seltener. Darum möchte ich da natürlich gerade drauf eingehen. Was sind so eure Erfahrungen gewesen jetzt mit dem Podcast?
Also zuerst mal, ganz einfach die Überzeugung, dass es in dieser Kommunikation, in dem breiten Grundrauschen, wo man verantwortet für Schweizer Milch und Milchprodukte, dazugehört, dass es ein nächster Schritt ist, dass es ein anderer Weg ist und eine andere Möglichkeit, eine junge Zielgruppe auch zu erreichen. Und vor allem, dass man natürlich in die Tiefe gehen kann. TikTok, Snapchat, das ist alles bewegt, das ist alles so kurzlebig. Ich kann keinen natürlichen Kreislauf. Ich kann nicht das CO2-Bindepotenzial vom Schweizer Boden erklären in 5 Sekunden. Beim besten Willen, falls du dort einen Tipp hast, wie man das macht in 5 Sekunden, sehr gern. Wir glauben aber, dass genau die schwierigeren Themen, die wissenschaftlichen Themen, und das interessiert aber sehr wohl auch die Jungen, zum Beispiel in einem Podcast sehr gut können erklärt werden. Und das ist es wirklich, wo wir dort wollen. Wir wollen in die Tiefe gehen, wir wollen geniale Geschichten erzählen, die faszinieren. Und wir wollen die Zeit haben, ein bisschen länger über das Thema zu reden, ein bisschen tiefer zu gehen und einfach zusammen eine gute Zeit zu lachen zu können. Und wir haben da, glaube ich, ein starkes Team, das wir zusammen arbeiten. Das funktioniert verdammt gut.
Sehr cool. Gerade jetzt, wenn man da schon von diesen tieferen Marketing-Channels redet, du hast vorher den Eventbereich erwähnt, du hast Digital-Kanäle erreicht, wir haben jetzt über Podcast geredet. Gibt es aus deiner Sicht einen Channel, den man quasi wie unterschätzt? Also findest du immer wieder, gibt es immer wieder etwas, wo du denkst, das ist eigentlich schon etwas extrem Starkes?
Ich sag's gern so. Es ist jeder Channel auch heute immer wieder für eine Überraschung gut. Und ich glaube, mein Team oder die ein oder andere wissen jetzt, wo ich drauf rauskomme. Wir haben jetzt gerade im Sommer wieder eine Kampagne gehabt, wo wir auch einen schönen Printteil hatten mit einem Advertorial. Mhm. Und die Resultate, die wir selber über die Marktforschung bekommen haben, sind wirklich absolut außerordentlich. Gerade eben auch bei dieser ganz jungen Zielgruppe, 16 bis 25, wo wir wirklich gesehen haben, dass sie das lesen, dass sie das attraktiv findet, dass sie darauf aufmerksam geworden sind und dass das Teil von einer gesamten Kampagne kann sein. Also ich würde das gerne wirklich so beantworten und sagen, ich glaube nach wie vor daran, dass 360-Grad-Kampagne mit Bewegtbild für unseren Job, den wir erfüllen müssen, mit TV, auch mit einem Print und natürlich mit all diesen digitalen Kanälen in der Zukunft sehr viel Potenzial haben, dass das für unseren Job, den wir erfüllen, notwendig ist. Und dass man als Marketingverantwortliche spielen muss können, im Positiven. Wir wollen lernen, wir wollen besser werden, wir wollen analysieren. Wir sehen aber trotzdem, dass auch bei den klassischen Medien nach wie vor der Platz da ist und dass es funktioniert. Und das freut mich.
Was sind das für Medien gewesen? Im Printbereich?
Das sind die klassischen Gratis-Zeitungen gesehen, die man kennt. ganz konkret, glaube ich, auf 20 Minuten, wo sie immer noch draußen waren. Jugendzeitschriften, ich glaube, gut Mikrozeitungen. Mhm. Also wirklich das Breite, wo man in der Schweiz, und das kann sich unterscheiden zu anderen Ländern, aber in der Schweiz haben wirklich auch Konsumenten erreicht. Mhm. Und 20 Minuten ist sicherlich auch da.
Jetzt, im Moment, haben wir eine spezielle Situation auf der Welt, in Europa. Und viele Gesprächspartner, die da sind, die merken das aus verschiedensten Gründen und Aspekten in ihrem täglichen Business. Wie ist das bei euch? Wie ist das in der Milchindustrie? Sind ihr auch betroffen, zum Beispiel von einem Krieg in der Ukraine oder natürlich vorher von der Corona-Krise? Sind ihr da auch irgendwie ich sage jetzt mal betroffen, beeinflusst worden, oder ist das quasi ein Thema, das in der Schweiz abläuft und da merkt ihr nicht viel davon?
Tja. Corona und Ukraine würde ich gerne trennen. Sind die wichtig? Die Effekte sind ein bisschen anders.
Klar.
Ich fange mit Corona an. Die guten 2 Jahre sind für den Privatkonsum was vom Besten war, was es jemals gegeben hat. Ja, also die Konsumenten hatten kein WC-Papier mehr gehabt. Das gab mich aber weniger. Was
Sie haben viele Rezepte gebraucht.
Sie haben viele Rezepte gebraucht. Wir hatten absolute Rekordkonsumzahlen gehabt. Wir hatten Rekordvisits gehabt. Wir haben ganz schnell mit dem Team eine coole Online-Kampagne auf die Beine gestellt und umgesetzt. Und es hat funktioniert. Also die Leute waren mehr zu Hause, sie haben mehr konsumiert und sie haben deutlich mehr Milch und Milchprodukte konsumiert. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Also frisch kochen, selber kochen. zeigt, oder man sieht dann automatisch, welche Bedeutung eben Milch und Milchprodukte hat. Und es ist einfach unsere Tradition. Es ist so, wie wir gross geworden sind. Und es ist so, wie wir uns ernähren. Corona also für uns vom Konsum her auf der Privatseite sehr, sehr gut. Aber selbstverständlich hat die Umsätze nachher auf der anderen Seite im Tourismus gefällt, in den Restaurants, weil die Touristen gar nicht erst gekommen sind. Die Ukraine ist eine ganz andere Situation, absolut tragisch. Tragisch für die Menschen, tragisch, dass wir das überhaupt in Europa wieder erleben müssen. Für die Milchproduktion in der Schweiz zuerst mal keine sofortige direkte Beeinflussung, weil die Kühe sind da, unser Gras ist da. Wir haben 90% vom Futter, also vor allem natürlich Gras, das wir auf unserer Weide haben. Es ist von der Schweiz, also wir sind dort auch nicht vom Ausland stark abhängig. Und deswegen ist das im Kurzeffekt vertretbar. Aber selbstverständlich, wir haben nachher das Thema von der Energie, wir haben das Thema von den Exportgeschäften. Also Russland ist ein Partner, wo zum Beispiel auch Käse exportiert wird. Und wenn das natürlich jetzt nicht mehr stattfindet, dann sind das natürlich sehr wohl relevante Themen. Und dann haben wir das Thema Ernährungssicherheit. Also da, es tut der eine oder andere sich vielleicht wieder einmal mehr überlegen, ja, woher kommen denn meine Sachen. Und wenn wir jetzt wie beim Thema Pflanzendrinks sind, Pflanzendrinks kommen zu 90% aus dem Ausland, irgendwo von Europa her, die Milch- und Milchprodukte in der Schweiz, die werden alle da produziert, haben kurze Transportwege, werden in der Schweiz verarbeitet. Und es ist eine standortgerechte Produktion. Und das freut mich auch, dass die ein oder anderen Konsumenten sich dessen eben auch wieder bewusst sind. Also, wir können selber Milch produzieren. Wir müssen nicht irgendwo das Produkt einkaufen oder holen. Wir haben auch Fleisch, wir haben Käse, wir haben Quark, wir haben Glasse, all das, was wir aus dieser feinen Milch machen
kann. Ja, jetzt haben wir da gerade einen Pflanzendrink da auf dem Tisch. Und mir fällt jetzt da gerade auf, jetzt habe ich da so einen Kaffee auch noch, mit Milch drin, ein Kaffee Latte. Da hat es einen Nutri-Score drauf, dort hat es ein grünes A beim Kaffee Latte Produkt. Und nebendran beim anderen Produkt, pflanzenbasiert, hat es ein D. Was ist da passiert? Irgendwie die öffentliche Wahrnehmung, also es wird irgendwie anders diskutiert. Was sagst du dazu?
Genau. Also das ist wirklich ganz ehrlich ein Zufall, dass wir das jetzt so auf dem Tisch haben. Okay. Aber es ist sehr ein gutes Thema. Ich freue mich, dass wir darüber sprechen können, weil es ist richtig, dass die Wahrnehmung vom Konsument und wie aber einzelne Produkte am Ende, was für eine Bedeutung sie haben, Nährstoffgehalt, sehr, sehr unterschiedlich sind. Und das ist wahrscheinlich wirklich jetzt ein guter Punkt. Milch und Milchprodukte haben enorm viel Nährwert. Deswegen sind sie in der offiziellen Ernährungsempfehlung drin. Deswegen gibt es das eigentlich weltweit, dass Milch- und Milchprodukte empfohlen sind für eine gesunde, ausgewogene, nachhaltige Ernährung. Pflanzendrink ist was Neues. Pflanzendrink ist ein chemisches Produkt, das versucht, etwas anderes zu ersetzen. Aber es ist nicht das gleiche Produkt. Und die Nutri-Score-Bewertung sagt eigentlich nichts anderes als genau das. Selbstverständlich soll ein Konsument einen Haferdrink wählen, wenn er das will. Aber, und da sind wir auch wieder bei der Begrifflichkeit, es ist eben keine Milch, es darf auch nicht so heissen und es ist nicht das gleiche Produkt. Du kannst irgendein Beispiel nehmen. Ich sage, wenn jemand ein Gokin will, sage ich, ja, dann trink doch einfach Wasser. Mhm. Natürlich. Aber es ist nicht das gleiche Produkt und das ist bei Milch und pflanzlichen Produkten wie jetzt im Haferdrink genau das gleiche. Es ist etwas anderes. Es kann das Produkt nicht ersetzen, es ist kein Ersatz, sondern es ist ein bewusster Entscheid vom Konsument. Er will etwas Neues probieren, will etwas anderes probieren. Es ist aber nicht ein Milch. Und jetzt in dem Fall von der Bewertung her, und da gibt es auch verschiedene Studien, man kann sich ganz einfach die Nährstoff- und die Zutatenlisten anschauen. Das sind hochverarbeitete chemische Produkte. Und dann haben wir sofort auch immer wieder das Zuckerthema dort drin.
Ich habe im Vorfeld von dem Cast natürlich mit vielen Menschen geredet, jungen Menschen, die vielleicht sich vegan ernähren, und habe dann gefragt, wieso hast du dich dazu entschieden, keine Milch zu trinken, kein Milchprodukt zu essen? Und oft sind dann so Antworten gekommen wie, ja, weißt, es ist krebserregend, es ist nicht nachhaltig, Es ist nicht für den Menschen gemacht. Es ist ja auch tierisch. Alles solche Argumente. Und dann habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt auch mit dir rede, Stefan, da ist wie so ein Wahrnehmungsgap rum. Die einen haben eine ganz klare Meinung zu dem, wieso dass man keine Milch trinken soll. Und du bist natürlich logischerweise sehr pro Milchkonsum. Wie kann man den Gap schliessen? Was würdest du an einem Menschen sagen, den ich jetzt geredet habe, in ein paar wenigen Sätzen, wieso das nicht richtig ist, was er gesagt hat?
Genau. Merci vielmals, Fabio. Enorm vielschichtige Frage. Ich versuche sie kurz zu beantworten. Voilà, das sind wirklich, du sprichst Themen an, die wirklich Grundlagenarbeit sind von unserer Marketing-Kommunikation, unseres Grundrauschen, Fakten zu bieten, damit sich der Konsument bewusst kann entscheiden kann. Zum Beispiel, du hast Gesundheit angesprochen, also fördert der Konsum von Milch den Steg von Krebs, wenn man es so setzen will. Grosse weltweite Studien, und zwar seit Jahrzehnten, sagen das Gegenteil. Milchkonsum kann sogar das Risiko als Beispiel für Darm, für Dickdarmkrebs verringern. Und das sind globale Studien. Also nein, Milch tut nicht, ist nicht gesundheitsschädigend und tut nicht Krebs fördern. Auch dafür gibt es die offiziellen Ernährungsempfehlungen von der Schweiz. Und niemand sagt, du sollst 10 Liter Milch am Tag trinken, sondern es sind 3 Portionen. Also die Verhältnisse, die sind da und nach denen kommunizieren wir natürlich auch. Das Thema Klima, das ist ganz wichtig. Du hast es auch angesprochen. Wir würden gerne die Konsumenten einladen, sich eben wirklich faktenbasiert darüber zu informieren, was und wie die Milchproduktion denn stattfindet. Und im Fall von der Schweiz, das ist das, was ich verantworte, kann ich sagen, dass das eine nachhaltige, standortgerechte Produktion ist. Die Kühe sind da. Du kannst sie anschauen, du kannst zu dem Bauer gehen, du kannst dich informieren. Und was aus dieser Milch eben alles gemacht wird, hat so eine grosse Bedeutung für unsere Ernährung, dass man das nicht einfach ersetzen kann. Und das Beispiel von Indien, wo wir früher darüber gesprochen haben, zeigt, dass in anderen Teilen der Welt das natürlich ganz eine andere Diskussion ist, weil Milch und Milchproduktion ist wirklich eine Grundlage, dass Millionen vom Menschen überhaupt können überleben. Und dann hast du das Thema tierisch angesprochen. Und ich glaube, das ist eine persönliche Einstellung, die der Konsument definitiv das Recht hat zu haben. Wir sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, wir sind in der Schweiz, nur mal ein Milchland. Wir haben hier immer Tiere gehabt. Das gehört für uns dazu. Und es ist ja auch nicht etwas Neues, sondern eben Milchkonsum seit 7000 Jahren da. Also etwas, das eine unglaubliche Tradition hat. Wir pflegen die Tiere in der Schweiz, man kann die sehen, die sind nicht versteckt, man kann zu denen puren. Und jedem, der das hinterfragt, wo das aber auch will verstehen und sagt, ja, aber ich überlege mir den Konsum, den laden wir dazu ein. Gang auf den Hof, gang zu einem Bauer vor der Stadt Zürich, vor Bern, wo auch immer. Die sind da, die hören dir zu, die beantworten auch gerne deine Fragen. Schau dir das an. Vielleicht sagst du, hey, ich will nur regionaler konsumieren, gang auf den Hof laden. Vielleicht sagst du, Bio ist für mich richtig, dann kaufst du Bio. Es gibt eine unglaubliche Palette von Produkten, wo auch das Thema tierisch angehen. Und wir haben vorher auch über das Thema flexitarisch gesprochen. Also das ist eine Entwicklung, die da ist. Die Leute sich bewusster ernähren. Das ist nur gut, ausgewogen. Und das heisst, dass wir wahrscheinlich eine Entwicklung sehen, wo wir noch mehr Konsumenten haben, die sich vegetarisch ernähren und Milch- und Milchprodukte sind vegetarisch.
Das heisst, ich würde jetzt ganz kurz zusammengefasst sagen, das sind eigentlich Mythen, so wie du das jetzt erklärt hast.
Es sind Mythen, wo man wie auch Wellen sieht. Also wir reden hier von der westlichen Welt, Trends, wir reden hier von der westlichen Welt. In China ist es trendy, Kuhmilch zu konsumieren, und der Konsum nimmt stetig zu.
Fleisch auch.
Mhm. Ja, es ist ein Wohlstandskennzeichen. Genau. Und ich sage auch das Beispiel Butter und Margarine. Es ist gar nicht so neu, dass man über das Thema spricht. Seit ungefähr 60, 70 Jahren hat es das Thema zwischen Butter und Margarine gegeben. Es ist nicht anders. Die Leute haben gesagt, ah, pflanzlich, Margarine ist besser. Und wir sind mal bei einem 60-40, also 60% Marktanteil Butter, 40 Margarine. Es hat sich wieder komplett gedreht. Butter ist rehabilitiert, weil Butter ist natürlich. Und wir sind jetzt wieder bei einem Marktanteil von 80% für Butter und 20% Margarine. Und das Thema, ah, pflanzlich, Margarine ist besser, gesünder, ist weg. Also die Entwicklungen sind da. Ja. Wir sehen die in verschiedenen Segmenten und ich habe das früher angesprochen, Trinkmilchkonsum nimmt aufgrund veränderter Konsumbedürfnisse eher ab, andere Segmente nehmen zu und weltweit nimmt der Konsum von Milch und Milchkonsum kontinuierlich auch zu.
Wie relevant ist es für euch als Swiss Milk, als Organisation, Trends frühzeitig zu erkennen und wie möchtet ihr das?
Das ist natürlich die Grundlage von unserem Job und die Grundlage dafür, dass ich einen Job habe und ich den gut machen kann, dass wir wissen, was läuft. Marktforschung ist zentral für uns. Wir haben eine eigene Inhouse. Auch wenn wir ja kein Produkt direkt verkaufen, ich habe kein Swiss Milk Joghurt im Laden, ist es natürlich die Grundlage von meiner Kommunikation zu wissen, was ist wichtig, wieso sehen wir die Entwicklung und auch darauf zu reagieren. Einfaches Beispiel, Low-Carb-Thema, super erfolgreich. Auf der Rezeptseite machen wir seit vielen Jahren, weil wir einfach gesehen haben, dass das Thema immer wieder kommt. Und wir nutzen es auch in anderen Bereichen, ich glaube, in einem Podcast, das Thema drin. Also auf Trends reagieren ist sehr, sehr vielschichtig. Das richtige Thema zu treffen, die richtige Zielgruppe zu treffen und das Richtige anzusprechen. Also da wären wir dann wieder beim Thema Podcast oder Bewegtbild. Und selbstverständlich machen wir das, versuchen wir das anhand von Konsumzahlen zu analysieren, anhand von Marketing-Trends. Und das gleichen wir auch weltweit ab. Ich bin selber der Präsident von der internationalen Marketinggruppe, International Milk Promotion Group, wo grosse Länder weltweit zusammen sind, wo genau das Gleiche machen wie wir. Und dort gleichen wir die Themen ab und haben eine intensive Diskussion rund um Konsumbedürfnisse und Veränderungen, die wir auch sehen. Ja.
Jetzt, so von außen betrachtet, kommt es einem wirklich so vor, dass dein Job jetzt wirklich sehr stark mit Informationen zu tun hat. Du bist eigentlich jemand, der Informationen sammelt und sie versucht, ich sage jetzt mal, in Form wie zum Beispiel Infotainment etc. weiterzugeben, sodass es der Mensch daraus versteht. Du kommst aber aus dem FMCG-Marketing, du warst bei Unilever. Das ist ganz etwas anderes, oder?
Am Ende ist es das Gleiche. Das ist ja das Schöne daran. Ob ich jetzt den Konsument für ein ganz spezifisches Produkt oder eben für ein Produktsegment aktiviere und bewerbe, ist am Ende das Gleiche. Der Unterschied ist, ich habe das Produkt direkt im Laden, habe einen direkten Verkaufseffekt und das andere, und das ist das, was ich jetzt mache mit Basismarketing, sehr viel langfristiger. Ich kann nicht sofort heute mit einem Flight ein neues Produkt aktivieren, weil wir reden ja von Schweizer Milch und von einem Grundprodukt. Aber wie wir an Konsumenten hergehen, wo wir sie aktivieren, da sind wir an den genau gleichen Kanälen unterwegs, ob ich jetzt Marken XY verantworte oder eben das Basismarketing von Schweizer Milch. Und die Verantwortung, die ich heute habe, aufgrund von der Organisation, die wir haben, aufgrund von der strategischen Punkte, ist sogar breiter. Also wenn man von Milch redet, sollte ich nicht vergessen, glaube, dass es ein Lebensmittel ist, es macht Spass. Stell dir ein geniales Open Air vor. Ein feines Frozen-Joghurt funktioniert wie die Sau, verkaufen wir grossartig, macht Spass, die Leute haben Freude. Milchshake, Klasse am Open Air Kühne hier in Zürich. Also der Job ist sehr, sehr breit und Themen sind Genuss, Pleasure, wo völlig unkompliziert ist, zum Thema Nachhaltigkeit, wo wir Fakten informieren wollen, wo wir, du hast es angesprochen, Fabio, Konsumenten haben, die sagen, Nachhaltigkeit, Milch, ich glaube, ich konsumiere da lieber weniger oder gar nicht mehr. Und da müssen wir informieren und da klären wir auf. Und das ist mein Job.
Habt ihr Konkurrenz? Als Organisation. Also nur jetzt, wenn man von Unilever redet, oder, dann hat man ganz klare Konkurrenten im Markt, oder, wo man genau weiss, wer das ist. Haben die das bei Swiss Milk auch?
Guter Punkt, spannende Frage. Konkurrent, ich habe den Grundsatz vorher gesagt, ich verstehe sozusagen unsere Ernährung nicht als Konkurrenz. Und so will man auch kommunizieren. Also, wenn jemand pflanzlich konsumieren will, dann soll er das. Das ist für mich eine Gesamtlösung, wie man am Ende die Welt ernährt. Und das ist nicht das Gegeneinander, sondern es soll wirklich ein Miteinander sein. Wenn du das heißt Konkurrenz, dann muss ich zuerst schmunzeln und dann sage ich natürlich, wenn ich jetzt reine Zahlen in gewissen Segmenten anschaue, dann kann man sagen, das ist ein Konkurrent. Aber es ist das Bedürfnis vom Konsumenten. Wir sehen eine Veränderung im Konsum. Und auf der Seite von der Milch und von der Milchproduktion heisst, dass es andere Angebote gibt. Gang in den Laden, heute schauen, nach wie vor, du wirst erschlagen von einem Angebot von fantastischen Milch- und Milchprodukten, von Hunderten von Joghurts und von Hunderten von verschiedenen Milchprodukten und Hunderten von Käse. Und die gibt es ja nur, weil der Konsument die will.
Ja.
Wenn er sie nicht nachfragen würde, dann würden sie nicht mehr produziert werden. Und deswegen nein, ich sehe das nicht als Konkurrenz, sondern als Bedürfnis von den Konsumenten, die man beantworten will. Und da gibt es pflanzlich heute, das ist ein Thema. Aber das, was ich vorher schon gesagt habe, der Gesamtentwicklung, gehört für mich das zusammen und das ist nicht das Gegeneinander.
Ja. Ist auch interessant. Emmi hat ja vegane Produkte, oder?
Ganz genau. Ganz genau. Du nimmst im Prinzip den Punkt vorweg. Du hast es mit Unilever angesprochen. Wo ich früher war, haben wir das Thema Butter und Margarine gehabt. Unilever war der weltgrösste Margarinehersteller. Heute sehen wir die Entwicklung bei den Milchverarbeitern und bei den Urmilchverarbeitern. Der Emmi ist schon ein Beispiel. Der Emmi ist ein Milchproduzent und wird immer ein Milchverarbeiter und wird immer ein Milchverarbeiter bleiben. Aber es gibt ein Bedürfnis an pflanzlichen Drinks. Und das ist etwas, wo Emmi sich jetzt entschieden hat, dass sie das auch anbietet. So wie das Nestle macht, so wie das Unilever in einem anderen Segment macht und so wie das auch ein Danone im Übrigen hat, wo auch einer der weltweit grössten Milchverarbeiter ist.
Was motiviert dich selber als Stefan, den Job zu machen? Wo ist deine Passion?
Ein grandioses Team. Starke Leistung, eine unglaubliche Breite. Ich glaube auch wirklich auch ein Erfindergeist im Team. Die Lust, Neues auszuprobieren. Podcast ist wieder so ein schönes Beispiel. Zum Glück sind wir jetzt da.
Ist das deine Idee gewesen?
Das war meine Idee gewesen. Das weiss ich gar nicht in dem Fall. Aber ich weiss das Thema wirklich massiven Aufbau von Social Media definitiv bei mir war und ich das vorantrieben habe. Und natürlich das Thema Nachhaltigkeit.
Okay. Spannend, aber jetzt gerade mal, wenn wir so einen Marketingleiter von Swissmilk da am Tisch haben, wie funktioniert das? Also, da kommt jetzt die Idee auf, komm, wir machen einen Podcast, oder? Vielleicht kommt sie von dir, vielleicht kommt sie von einem Mitarbeiter von dir. Und dann, wie läuft das ab? Also, was sind da die Prozesse, die in Gang gesetzt werden, bis dann die erste Folge schlussendlich on air ist?
Genau. Also da würde ich jetzt wieder sagen, unterscheidet sich gar nicht so von einem klassischen FMCG-Marketing-Verantwortlichen. Am Ende kannst du dort anfangen, dass es Jahresbudget gibt und es gibt Produkte. Es gibt Strategien, Kommunikationsstrategie dahinter. Und die schaffen wir ab, die tun wir abarbeiten. Und da gibt es fixe Themen, mehrjährige Vereinbarungen, mehrjährige Kampagnen, die wir fahren. Und dann sind wir beim Markt und beim Konsument. Und in dem ganz konkreten Fall, und das weiß ich definitiv, haben wir natürlich gesehen, hey, da kommt was. Oder da kommt neben dem Bewegtbild, da kommt neben dem Social wirklich über Podcast was, wo eben wieder die Passion da drinnen ist und wo mich enorm stolz macht, mit dem Team zusammen zu sagen, hey, wir haben Power als Schweizer Milch, wir wollen unseren Job noch besser machen und wir glauben daran, dass das Kommunikationsmittel uns hilft. Und deswegen haben wir es in den Strategieplan aufgenommen, in den Budgetplan aufgenommen und haben das als Innovationsprojekt jetzt auch umgesetzt. Und dann im zweiten Jahr.
So wie ich dich jetzt schon kennengelernt habe, machen wir Marktforschung dazu, schauen, wie sind die Zahlen, wie sieht das aus? Ist das ein positives Ergebnis bisher? Oder wie testet man das?
Genau. Also persönlich natürlich, dass der Marketingleiter alle Folgen hört und sagt, das ist gut. Das wäre dann so eher die qualitative Analyse. Quantitativ enorm wichtig für uns. Also wir machen die jährliche Controlling-Bericht. Wir sind ja auch Teil am Ende oder wir werden auch unterstützt über das Bundesamt für Landwirtschaft, Absatzförderung für Schweizer Produkt für Schweizer Lebensmittel. Und das dürfen wir auch nutzen, da werden wir auch unterstützt. Und dafür müssen wir auch Controlling-Berichte abliefern. Das heisst, für alle unsere Aktivitäten, insgesamt breite Marktforschung, Marktanalyse, Konsumentenbefragungen und Zahlen, wo immer das möglich ist. Und Podcast ist sicherlich das neueste Baby, wo das tatsächlich auch enorm schwierig ist. Ein junges Kind, gewisse Zahlen sind da, gewisse Zahlen bekommen wir nicht. Das können wir aber dann wieder mit der Marktforschung, mit der Konsumentenbefragung zum Teil natürlich abgleichen und sagen, okay, was für einen Effekt haben wir? Wir wissen, dass die Durchhörrate enorm stark ist, dass man wirklich, ich meine, dass man Konsumenten haben, die 20, 25 Minuten zuhören, das muss man sich das erste Mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Und dass man vor allem auch bei der Zielgruppe, bei der richtigen jungen Zielgruppe nachkommt. Und das ist eine gute Basis, das ist wichtig und das ist eigentlich in allem und wirklich in allem, was man macht, ist das Controlling immer mit dabei, ist die Marktforschung immer da, damit wir uns verbessern können, damit wir uns challengen können und wir auch Themen, wo man sagt, so, das machen wir nicht mehr. Das ist meine Verantwortung, die Entscheidung zu treffen mit dem Team.
Mm. Cool, dass man das mal so live hört, was so eine Audiostrategie, wenn man es so nennen kann, für einen Impact kann haben kann und wie positiv dass das kann wirken. Apropos Wirken, hast du auf deinem Weg, den du bis jetzt gemacht hast, so ein bisschen Personal Influencers, Menschen, die dich beeinflusst haben, vielleicht auch ein Buch, das dich beeinflusst hat, oder irgendeine Philosophie oder was auch immer, wo du auf deinem Weg mitgenommen hast?
Ich glaube, das ist das, was uns Menschen ausmacht, oder? Die Art und Weise, wie du tickst, wie du denkst und egal, was du machst, in dem, wo du bist, eine völlige Überzeugung und eine Passion und Begeisterung zu haben, am Glauben daran, das Richtige zu machen. Oder? Und voilà, ich habe einen Weg gewählt und bin immer auf dieser Marketing-Schiene unterwegs gewesen, begeistert für Produkte, die zu verkaufen, den Konsumenten zu verstehen, neue Innovationen einzuführen und besser zu werden. Und davor, in einer Führungsposition braucht man ein starkes Team. Mhm. Ja, man braucht Leute, die wollen, Leute, die Fragen stellen, Leute, die sich verbessern und zusammen nachher zu einem besseren Ziel kommen. Das ist etwas, was mir enorm viel gibt und enorm viel Spass macht. Und deswegen, wenn du das so fragst, für mich einfach der Punkt, hey, egal was du machst, volle Begeisterung, volle Power, das wird immer zum Ziel führen. Mhm. Und wenn es nicht mehr stimmt, dann musst du auf den Weg wachen, um es zu ändern, um eine neue Herausforderung anzugehen, um was anderes zu machen, dich weiterzuentwickeln und herauszufinden, wieso das nicht mehr so ist.
Mhm. Also das heisst eigentlich, deine Personal Influencers sind eigentlich deine Wegbegleiter gewesen, die diese Passion und die Motivation teilen, wenn ich das
genau,
richtig verstanden habe.
Ganz genau. Okay. Es macht keinen Spass, irgendwas an Reihen zu reissen und Leute nicht mitzuziehen. Also ich bin People Manager. Ich bin überzeugt, dass wir mit Begeisterung und hohe Verantwortung, die ich den Mitarbeitern immer gibt, von Anfang an, wir schneller zum Ziel kommen, dass wir Spass am Job haben müssen und dann werden wir noch besser.
Mm. Du hast Ziel erwähnt. Hast du noch persönliche Ziele, die du als nächstes erreichen willst? Jetzt vielleicht auch mit Swissmilk oder für dich persönlich?
Also das ganze Leben, das ich bis jetzt ja auf der Jobseite gemacht habe, im Marketingbereich, im Werbebereich, hat mich immer unglaublich erfüllt. Das heisst, ich will wirklich die Reise eigentlich weitermachen und ich will insbesondere auch mit dem Thema Nachhaltigkeit noch einiges können bewegen und einfach einen Beitrag leisten zu der Gesellschaft und zu den gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir haben. Das heisst, ich find's, wir haben ja vorher darüber gesprochen, ich finde es enorm wichtig und es ist richtig, dass sich auch eine junge Zielgruppe vermehrt um das Thema Nachhaltigkeit bekümmert, Fragen stellt, kritische Fragen stellt. Der Beitrag, den ich will leisten, ist, dass sie das dann auch umsetzen. Oder? Und dort fängt es wahrscheinlich wieder bei den Fakten an, also zu sagen, okay, wieso mache ich jetzt das, wieso mache ich jetzt dieses, was für einen Einfluss hat das, wenn ich einmal im Jahr weniger fliege und vielleicht einmal den Zug brauche, was für einen Einfluss hat eigentlich mein Internetkonsum, energietechnisch massiv, ja, unglaublich, das können sich Konsumenten gar nicht vorstellen und auf der anderen Seite spart man dann dort oder dort. Also für mich persönlich weiterhin im Marketing, in der Kommunikation können, einen grossartigen Job zu machen und einen Beitrag zu leisten für eine nachhaltige Zukunft für uns alle.
Das ist ein grosses Ziel. Ich finde vor allem jetzt auch da wieder, wenn wir einen Marketingprofi am Tisch haben, mir fällt auf, im Moment wirbt eigentlich jede Organisation mit Nachhaltigkeit. Also ich schaue sehr stark auf das und ich muss wirklich sagen, bei 90% von allen Werbungen sind momentan verknüpft mit Nachhaltigkeit. Da frage ich mich immer, sind die wirklich alle so nachhaltig, wie sie sagen? Oder? Und ich sage auch immer in Beratungsgesprächen, also sage ich immer, hey, schau, wenn du mit Nachhaltigkeit wirbst, bist nachhaltig. Weil irgendwann kommt einfach der Bumerang. Und wie siehst du das? Also, wenn du das, ich meine, du schaust ja auch umeinander, du siehst viel Werbung. Ist dir sicher auch schon aufgefallen? Was ist deine Meinung da dazu?
Genau. Also wirklich ein wichtiges Thema und ein richtiges Thema. Und ich finde wichtig, dass man, und dann sind wir genau wieder dort, ich finde wichtig, dass man die Unterscheidung macht, dass man sich dann aber auch informiert. Also es ist sehr einfach, dann einer Firma oder Organisation vorzuwerfen, Screenwashing. Aber man muss dann halt auch hinschauen. Also man muss Zahlen schauen, man muss schauen, was passiert wirklich. Und das ist Teil davon. Und das ist, wie gesagt, auch mein Beitrag, den ich will leisten, dass Konsumenten bewusst faktenbasiert können entscheiden können. Und einen nachhaltigen Beitrag leisten und nicht aus irgendwelchen Mythen oder Trends sich für das eine oder das andere entscheiden, aber vielleicht eigentlich für die Nachhaltigkeit gar nicht so viel tun. Und in dem Moment, wo man von der Nachhaltigkeit redet, eben auch vom Sozialen redet. Und das geht komplett vergessen. Und das sehen wir auch heute noch. Also die Nachhaltigkeit heisst heute Öko. Greenwashing, es geht aber auch um die soziale Verantwortung. Und dann nehme ich wieder das Beispiel von Indien. Die Milchproduktion ermöglicht in Indien das Leben für ganz, ganz viele Familien zu überleben. Und das ist eine soziale Verantwortung dahinter auch. Also die Produktion muss sich auch weiterentwickeln. Aber wir müssen auch über die soziale Verantwortung reden. Oder dass wir in der Schweiz eben 19'000 Familien haben, die sich als Familienbetrieb geschworen haben, ja, nachhaltig zu produzieren mit Milch und die Verantwortung wahrnehmen und damit aber auch eine soziale Verantwortung haben. Und das sollte man nicht vergessen mit dem Ganzen. Aber es ist enorm schwierig, das sehe ich, das ist es so. Wir können jetzt nachher die Straße noch laufen und jedes Plakat steht wird irgendwo nachhaltig drauf stehen. Nicht einfach sofort sagen, ja, es ist alles Greenwashing, sondern dann halt einfach schauen, ja, was ist denn dahinter, was für Studien, was für unabhängige Analysen, was auch immer ist da gemacht worden, wieso machen die das? Und dann finde ich es gut.
Ist aber ein schmaler Grad. Also jetzt unabhängig von Swiss Milk, ich meine jetzt mehr als privater Konsument sozusagen, es ist eigentlich noch schwierig, oder, zu wissen, was ist jetzt wirklich nachhaltig und was nicht. Oder?
Genau. Was für Zertifikate, was für Öko-Labels, was für Studien sind dahinter. Das ist schwierig, voilà, das ist richtig. Aber sich wirklich auch zu informieren. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen, ich positioniere mich irgendwie nachhaltig, aber ich kann eigentlich gar nichts verkaufen und dann erzählen. Und dann sind wir definitiv im Greenwashing. Oder ich benutze das Wort, und das ist ein grosses Wort, aber ich habe wirklich auch Actions dahinter. Ich mache auch was und ich habe ein Ziel und ich verbessere mich. Und im Fall von der Schweizer Milchproduktion ist das auch der Fall. Oder? Die Tiere sollen mehr Auslauf haben, man schaut sich das Futter an, das Futter ist 100% palmölfrei. Also die Schritte sind da und die werden gemacht. Und deswegen kommunizieren wir auch rund um das Thema Nachhaltig.
Wir sind am Ende von dem Cast. Sehr spannend war. Ich nehme sehr viel mit. Es ist auch wahrscheinlich einer der genussvollsten Casts, den ich bisher hatte mit dieser Schokimilch. Haben wir noch Themen, die wir besprechen wollen? Haben wir noch etwas noch nicht angesprochen?
Also ich würde natürlich grundsätzlich vorschlagen, dass wir jetzt nochmal 3 Stunden weiterziehen und nachher noch einen Milchshake zu uns nehmen. Aber
oder vielleicht anders gefragt. Das machen wir sowieso. Welche von den Casts von euch, vom Swiss Milk Cast, übrigens geht auf Spotify, schaut euch den an. Er heisst Milch. Ja. Er heisst Milch. Ja.
Es war ein wahnsinniger Prozess, gewesen, bis wir das definiert haben. Ehrlich, wir haben 20 andere Titel gehabt, bevor wir darauf gekommen sind, dass es wahrscheinlich doch Milch ist.
Okay.
Aber auch das zeugt von der Kreativität des Teams und vom Mut, nachher den Punkt zu machen und zu sagen, doch, er heisst Milch.
Okay. Ja, macht eigentlich sehr Sinn. Welche von all diesen Folgen muss man hören, als erstes?
Man muss alle hören. Okay. Man muss alle hören. Ich nehme den Käse raus, für mich als Beispiel, aber einfach einer von ganz, von allen tollen. Wenn man an die Schweiz denkt oder Käse denkt, dann denkt man immer an Hartkäse. Aber es gibt fantastische Weichkäse und es gibt eine tolle Folge rund um unsere Tradition auch, rund um Weichkäse. Und die gibt es nämlich auch in der Schweiz. Also hört euch doch die einfach mal an.
Ich habe viel gelost, aber die habe ich noch nicht gelost.
Sehr gut, ja. Zum Glück habe ich das angesprochen.
Ja, ich habe auch gerne Weichkäse, von dem her. Passt. Hey, sehr spannend war, das war Decode the Bass mit dem Stefan Arnold. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal.
Jim und Jim Podcast. Decode the Bass.